Begeisterung stößt auf Skepsis oder Begeisterung trifft auf Skepsis. Und mit Begeisterung ist der Philippus gemeint. Um den geht es heute auch. Der Philippus ist der begeisternd ist. Und ich möchte das gerade anfangen, ich möchte das gerade starten, so als Startvers, Johannes 1, Vers 43. Berufung von Philippus. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagt Jesus zu ihm. Philippus stammt aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Jesus redet ihn an und sagt, hey, komm mit. Und der Philippus sagt, okay, und geht mit. Begeisternd. Fragt nicht, ja, was ist denn, was verlangst, was ist, was mache ich da, mache ich dort. Er ist ein Typ, er macht einfach. Jemand sagt, hey, ich bin dabei. Du überzeugst mich. Jesus hat sicher einen überzeugenden Mensch, ich bin überzeugt davon. Und er hört Jesus und sagt, ich komme mit, wenn du das sagst. Punkt, fertig. Der Nathanael, werden wir nachher lesen, ist ein anderer Typ. Skeptisch. Aber der Philippus ist begeisternd. Und begeisternd ist etwas, wo immer wieder auch wichtig ist, dass wir begeistert sind von Sachen. Eine echte Begeisterung haben und dass das auch gezeigt wird. Eben, ich bin begeistert, was da gemacht worden ist. Ich bin begeistert, wie schön dass es aussieht. Ich bin begeistert, was der Nutzen ist, wenn man hört. Man hört es einfach, wie es verbessert ist. Und vor allem aber, ich bin Hirt. Ich bin begeistert, was für eine Stimmung das da war im Arbeiten. Einfach, da wird zackig gearbeitet, aber es ist gleich immer Zeit für einen Spass, Zeit für Gemeinschaft, zum Mittagessen, Kaffee nehmen zusammen und am Schluss am Abend müde. Also ich bin müde und dann Muskelkater geben, heiz gehen wieder. Nicht so gewöhnt, so hart zu arbeiten, oder? Und einfach, das ist etwas, was mich begeistert. Was mich auch wieder begeistert, was nicht selbstverständlich ist, ist, wenn ein neues Kind auf die Welt gekommen ist und begeisternd, dass Hanna Schüler auf die Welt gekommen ist, genau, ja. Dass Annemarie und der Walter Grosspapi geworden sind, genau, und Tanten und Onkel und überhaupt, mega herzig und dass einfach alles gut läuft. Es ist nicht selbstverständlich, wie gesagt, und ich habe mega Freude, auch gerade der frischgebackene Onkel und Tante. Genau, begeistern. Und was mich auch begeistert hat, ich habe es schon angetönt, wir hatten diese Woche eine Konferenz, eine ICF-Konferenz. Insgesamt 4 Tage für Steffi und für mich. Weil wir Pastoren, wir sind schon 2 Tage vorher, haben eine Art wie ein Treffen gehabt, wo wir Teachings hatten, wo wir Gemeinschaft hatten, wo wir alle ICF-Pastoren aus der ganzen Welt sich schon vorher getroffen haben. Und nachher sind wir ins Hallenstadion mit ein paar tausend anderen Leuten und dann dort die offizielle ICF-Konferenz miterlebt. In der Samsung-Hall, genau, in Zürich. Und auch da wieder hat mich begeistert, erstmal die ganze, wenn du in Samsung-Hall bist mit 5000 Leuten, du Lobpreis machen, das ist gewaltig. So die Menge, da siehst du Leute aus der ganzen Welt, von Brasilien, von Weißrussland, von Polen, von Amerika, von überall werden die Leute eingeflogen, von überall, wo es ICFs hat, halt, vor allem, kommen die Leute und ich liebe das Gemeinschaften, Essen, Gespräche, Zeit zu verbringen. Das Grosse, aber auch wieder das Kleine. Weil ich habe dann, als ich dann Tickets bekommen habe, sind mir die zugeschickt worden und das ICF Zürich als Mutterkirche hat für jedes ICF haben sie hörend gebetet. Also sie haben gebetet für jeden Standort, den sie haben, auf der ganzen Welt, und haben Eindrücke aufgeschrieben. Und ich habe dann ein Cover bekommen mit einem A4-Blatt, wo sie ein paar Eindrücke für uns als Altdorf gemacht haben. Und ich habe das so stark gefunden. Und ich werde die reinbringen, aber nicht heute, sonst wird es zu viel. Ich werde die am Gemeindeabend reinbringen. Genau wie den Grund, um zu sagen, ich will unbedingt dabei sein, weil ich will wissen, was ICF Zürich für uns auf dem Herz hat. Genau, falls du aber gleich nicht kommen kannst, kannst du mich gleich nachher fragen, kann ich es dir auch so sagen. Genau, ich möchte aber gleich ein bisschen trailermässig arbeiten. Und das habe ich aber stark gefunden. Man betet oder man worshipt 5000 Leute, das Ganze drumherum mit Licht und Zeug und alles, aber auch hinter den Kulissen wird betet, wird füreinander eingestanden und das hat mich begeistert. Jetzt, ich bin dort nicht alleine gewesen, es haben noch andere Leute gehabt, die da gewesen sind, die an der Konferenz gewesen sind. Und ich möchte den Reto und auch dich, Steffi, noch schnell vorholen, dass ihr noch kurz erzählen könnt, was euch begeistert hat von diesen Tagen. Genau, dass nicht immer ich dann erzähle, was ich cool finde.
Ja. Genau, wie der Alan schon angetönt hat, wir haben ja schon ein bisschen länger dabei sein, schon zwei Tage vor der Konferenz sind eigentlich alle Pastoren und Frauen davon eingeladen gewesen, was auch mega wertschätzend war. Also es war mega grosszügig gewesen, haben wir dürfen also Teachings dabei sein, Workshops, wir können austauschen mit anderen Ländern, mit Deutschen, mit polnischen Leuten, mit Leuten von Israel, von Tel Aviv, aus Berlin. Es war wirklich bereichernd gewesen, können austauschen, zusammen beten. Und an der Konferenz selber hat es mich mega berührt. Es sind wirklich so viele Leute auf einem Haufen. Aber es hat wie so einen roten Faden durch die Konferenz gegeben. Man hat wie so das Herz gespürt von diesen Leuten oder von den Leitern auch, von Zürich, von Leo und der Susanna. Das Herz für Jesus. Und Leo hat es mal erwähnt und ich habe das Statement so stark gefunden. Er hat gesagt, hey, schau, ICF ist ein Logo. Es ist ein Logo, wenn eine Firma vielleicht einen Namen hat oder so. Aber es ist nur das Logo, es geht nicht ums ICF, es geht um Jesus. Und ich finde, das Herz ist mega durchgekommen von den Leitern. Und ich finde es mega wichtig für jede Kirche, ob es ICF heisst, ob es Krishona heisst, wie auch immer. Es ist, das Herz ist für Jesus. Und mich hat das mega berührt. Es ist ein Stil von Kirche, der mir mega entspricht, den ich liebe, weil es kreativ ist, modern. Aber es geht schlussendlich um Jesus und das ist vorgekommen. Genau.
Ich wollte mich dem anschließen. Es ist eine Mischung, wo irgendwie die Herzen in Brand steckt. Das ist so die Mischung zwischen neuester Technologie. Also es lohnt sich nur mal einmal den Big Screen anzuschauen. Also es ist einfach riesig. Es ist einfach ein LED-Screen über mehrere Meter, oder, wo hinter der Bühne ist. Koordiniert mit den kleinen Bühnenelementen, die links und rechts sind für den DJ und für den Schlagzeuger. Und das ist alles koordiniert, also wirklich ein perfektes Bühnenprogramm. Ich habe ein paar Videos zugeschickt. Und man könnte schon sagen, ja, das ist doch einfach nur eine Show, oder? Da kannst du gerade sogar ein Rock- oder Popkonzert, hast du vielleicht gleich viel davon. Aber ich muss sagen, auch schon früher, als ich ein ICF bin, und Gottesdienste miterlebt habe, hat es der Leo oder wer auch immer predigt hat, hat es einfach immer noch geschafft, mein Herz total zu berühren. Und an dem Mal ist das wieder passiert mit dieser Berührung. Und darum ist es eben die Mischung, die es ausmacht. Oder? Zwischen ansprechender, visueller Gestaltung, aber einfach da immer wieder Tiefgang.
Super. Danke vielmals. Genau so. Der Johnny Wenger war auch und er hat mir auch gesagt, nur schon wegen der riesen LED-Wand hat es sich gelohnt zu kommen. Ich habe das wirklich beeindruckt. Ich habe es schon kennengelernt, aber ich finde es natürlich nichtsdestotrotz auch mega stark. Jetzt, Begeisterung trifft auf Skepsis, genau. Also Konferenzen, ich bin ja schon auf vielen Konferenzen, ist nicht jede gleich gut. Aber diese habe ich wirklich sehr stark gefunden. Ich werde am Gemeindeabend den einen oder anderen Satz dazu sagen, was Movement sogar dran ist, wo sie so der rote Faden sehen. Ich bin wirklich begeistert gewesen. Aber ich habe schon erlebt, du gehst irgendwo her und irgendjemand kommt und sagt, das ist der letzte Schritt, das ist das Coolste, da musst du dabei sein. Und sagen, hey, das habe ich schon so viel mal gehört. Und das ist jetzt nicht mal halb so gut, wie du erzählt hast. Und so das Zusammenspiel von Begeisterung und Skepsis. Und Skepsis, finde ich, ist sehr oft dargestellt, so Begeisterung ist mega gut und mega wichtig und Skepsis ist einfach, du bist einfach so ein Tiefstapler oder ein Schlechtmacher. Ich finde, Nathanael zeigt uns eine gesunde Skepsis. Was eine spricht das andere aus. Wir haben eine Phase in unserem Leben, wo wir begeisternd sind und wo die Begeisterung sollen ausdrücken. Aber es gibt Zeiten, wo es gut ist, dass wir eine gewisse Skepsis haben. Und da werden wir heute sehen oder werden wir heute hören, was es genau, wie es da zusammenkommt. Weil etwas ist klar, der Nathanael ist ein sehr motivierter Mensch, also er war ein Mann, der die Bibel geliebt hat, wo Gott geliebt hat. Jesus hat ja, ist erst frisch gekommen. Er hat Gott geliebt, er hat die Bibel geliebt. Und das finden wir raus, wenn wir weiterlesen im 1. Johannes. Jetzt ab Vers 44 bis Vers 46. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth? Entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Jetzt, der Philippus kommt mit seiner ganzen Freude und Begeisterung. Er ist ein Jünger von Jesus. Er geht zum Nathanael und er sagt, ja, yeah. Also komm jetzt, komm oben runter. Was hast denn du gehabt? Was hast du zu Morgen gegessen? Ah, Nazareth, come on. Und wieso wird das so betont? Der Nathanael kommt von Kana. Kana und Nazareth sind wie so Nachbardörfer. Und ich denke, ob das jetzt Zürich ist, ob das Uri ist, Nachbardörfer ist immer ein gewisser Battle. Ist immer eine gewisse Rivalität. Was ist schon gehört in so einem Schattdorf, Altdorf im Fußball? Aber sonst die Sachen, ich glaube, das muss ich nicht weiter erläutern. Das ist logisch, im Nachbardorf, das ist, ja, ja, nice to have, aber auch wenn wir ehrlich sind, das ist, ja, yeah, eben. Ich denke, das ist ganz logisch so, Nazareth, Kana, das ist einfach so eine Nachbarsgeschichte. Aber es geht aber tiefer. Weil die Hierarchie oder die Vorteile, die oben ist, die Skepsis, die gehen tief durch die Gesellschaft. Und zwar in Israel ist Nummer 1 ist Jerusalem und Judäa. Judäa ist die Region über Jerusalem. Das ist das Top. Das geografische, das kulturelle, das religiöse Zentrum. Und das haben sie den Galiläer zu spüren gegeben. Ihr seid zweite Klasse. Ihr seid schon Israel. Ihr seid schon auch cool, gut. Aber im Vergleich zu uns Judäer, im Vergleich zu uns aus Jerusalem, Provinz, herzig. Das haben die Galiläer zu spüren bekommen. Aber innerhalb von Galiläa hat es auch wieder Ortschaften, Regionen gegeben, die beliebter gewesen sind. Und Nazareth war sicher nicht gewesen. Nazareth war damals auch ein Dorf gewesen, ist nicht gross gewesen. Ein unbedeutendes Dorf, an keiner wichtigen Strasse gelegen. Einfach dort. Und was sich eigentlich bis heute gehalten hat, mittlerweile ist es eine grosse Stadt. Aber wenn du auf Israel gehst, wird Nazareth eigentlich nie angeboten. Es ist nicht schön. Es ist keine schöne Stadt. Also es hat schon schön, der eine oder andere schöne Fleck. Es ist nicht wertend gemeint. Aber wenn du auf Israel gehst, meistens hast du nicht so viel Zeit, lass Nazareth aus. Steff und ich sind gegangen, ganz leid, genau, weil niemand gesagt hat, geh auf Nazareth. Und alle Touren haben es ausgelassen. Aber ich wollte auf dem Herzen dort sein, weil Jesus ist mit Abstand am meisten von seiner Erdenzeit in Nazareth gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich wollte dort sein, oder? Aber es ist wirklich jetzt äusserlich vergleichbar mit allem anderen, was du hast. Hat es keine Chance. Also es ist eine Hierarchie rum. Und Jesus ist an einem Ort aufgewachsen, wo die Leute die Nase gerümpft hat. Und ich glaube, dass er das selber auch gehört hat, wenn er erzählt hat von Nazareth, sagt, ja, herzig, ja, ein Provinzler, ja, was für einen? In der Provinz noch das verrückteste Dorf, oder? Das hat Jesus gekannt gehabt. Und ich glaube auch, er war ein Mensch, es wird ihn auch genervt haben. Vielleicht auch enttäuscht haben. Und der Nathanael greift das auf. Was aber spannend ist, der Philippus geht zum Nathanael und auch wenn er skeptisch reagiert, hat er gewusst, ihn wird es schon interessieren. Weil er ist motiviert. Er liebt die Bibel und er ist dran, immer wieder zu wissen, hey, ich bete und ich habe die Vision für den Messias zu erleben. Weil das haben sie sehr stark auf dem Herz, die Juden. Einfach auch die Jesus nicht anerkennen, immer noch. Einfach zu sagen, wir beten, dass der Messias kommt. Das ist eine Erwartungshaltung, die sehr stark war, sehr lebendig war. Und Philippus hat gewusst, Nathanael, er liebt die Bibel, er liebt Gott und er sehnt sich, den Messias zu erleben. Er sehnt sich, den zu erleben, wo das ganze Alte Testament schon voraussagt. Die Mose, die Propheten. Ich will ihn gewinnen. Und Nathanael, er reagiert skeptisch. Und eigentlich ist es völlig logisch. Jetzt nicht nur wegen Nazareth. Das ist das eine. Das ist etwas Zwischenmensch. Das ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll, aber es ist menschlich. Er reagiert skeptisch, weil sie Micha glaubt, steht im Alten Testament, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Das hat er nicht gewusst gehabt. Der Nathanael hat gedacht, ja gut, wenn er von Nazareth ist, er dort auf die Welt gekommen, ist schon immer dort gewesen. Er hat nicht gewusst gehabt, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, dass er die ersten ein, zwei Jahre nicht mehr dort war. Da sind sie dann auf Ägypten geflüchtet, weil der Herodes getobt hat. Und sind sie wieder zurückgekommen. Und da ist nicht ganz klar, ob sie in Bethlehem gewesen sind oder nach direkt wieder auf Galiläa zurück sind, wo der Josef ursprünglich kommt. Und also Jesus ist, tut die Prophetie vom Alten Testament erfüllen. Er ist in Bethlehem geboren. Er ist dort in den ersten paar Jahren gewesen. Und das ist eigentlich vergleichbar irgendwo durch mit mir. Ich habe einen Tessiner Namen. Ich war die ersten paar Jahre im Tessin, bis ich meine Eltern entscheiden lassen. Und dann bin ich der Mutter nachher, die aus dem Berner Oberland ist, zurück dann in die Deutschschweiz. Und klar, wenn man mich hört reden, sagt, du bist ein Zürcher. Aber ich bin ein Tessiner und sage dann, hey, du kannst schon zu Zürich sagen, was du willst, ich bin Tessiner, häng's, oder? Und das Jesus ist aus Bethlehem gewesen, ist dort geboren, hat das erste Lebensjahr verbracht. Der Nathan hat das nicht gewusst und logisch sagt er, nein, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr, er kann es nicht sein. Also für mich eine gesunde Skepsis, was in der Bibel anders, im Alten Testament anders beschrieben worden ist. Und wenn es um Skepsis geht, gibt es aber eine ungesunde Skepsis. Vermischt damit Vorurteile. Und die Skepsis und die Vorurteile, das hat Jesus wie einen roten Faden durch seine 3 Jahre durchgebracht. Jesus hat eben auch Jünger gehabt, natürlich, die begeistert waren, aber sehr viele Leute, die ihn nicht angenommen haben. Und vieles hat damit zu tun, dass sie nicht tiefer angeschaut haben. Wie ein Natale, der dort vielleicht auch nicht gewusst hat, vielleicht hätte er abchecken können, ja, von wo ist denn wirklich dort aufgewachsen und alles und so. Der hätte gewusst, ah, warte, der ist in Bethlehem geboren, oh, jetzt mit Micha passt das zusammen. In dem Fall ist doch, vielleicht hat es nachher auch gemacht, wissen wir nicht, oder? Aber die Leute haben einen Messias wählen, der sie politisch befreit. Einer, der die Römer ins Mittelmeer rührt, wo Israel damals unterdrückt hat. Jesus hat aber eine innere Freiheit gegeben. Er hat immer eine innere Freiheit predigt. Er hat gesagt, hey, wenn du schwierige Umstände hast, dann bete dafür, dass die Umstände sich verändern. Bete, dass du deinem Herz sauber bleibst. Versuch gut zu geben. Wenn jemand dich schlägt, heb an die anderen Backen her. Er hat nicht gesagt, muck dich auf. Sogar wenn du geschlagen wirst, hat er gesagt, muck dich nicht auf. Und hat es dann gelebt am Kreuz, vorgelebt. Aber das haben die Leute nicht so immer anmächtig gefunden. Sie haben gesagt, wir müssen handeln, wir machen, wir müssen uns wehren. Und Jesus hat das nicht gemacht. Sie hat nicht tiefer gesehen, also nicht alle, es hat schon Leute gegeben, natürlich. Und wenn wir immer wieder um Skepsis herum sind, um Vorteile herum sind, geht es darum, tiefer zu sehen. Sich nicht auch von den Klischees, von den Sachen beeindrucken und einlullen lassen, sondern sagen, ich möchte dahinter sehen. Stimmt das, was gesagt wird? Stimmt das, was vielleicht schlecht über so ein geredet wird? Stimmt das, was schlecht über die Kirche geredet wird? Über die Bewegung? Und. Oder ist es doch nicht viel differenzierter, als man manchmal denkt? Jetzt, wenn wir weitergehen, der Nathanael überwindet Skepsis und seine Vorurteile, nämlich Vers 47 und 48. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagt er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter einem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Nathanael reagiert skeptisch. Man könnte vielleicht sagen, sogar abschätzig, negativ. Aber Nathanael geht mit dem Philippus mit. Und klar, wir wissen nicht, vielleicht hat der Philippus ein bisschen gedrängt, vielleicht war er sehr hartnäckig gewesen, vielleicht ist es Freundschaft mitgegangen, es waren enge Freunde gewesen. Aber ich vermute, so wie der Nathanael interessiert war an der Bibel, ist er gleich, hat es nicht schauen gelassen und gesagt, weil ich will das zumindest abchecken. Ich will mich auftun. Also der Nathanael ist nachher auf Jesus zugegangen. Und wie gesagt, Jesus macht ihm ja ein mega starkes Kompliment am Anfang. Und der Nathanael lässt sich aber nicht so leicht einlullen. Sagt, hey, wenn du so gut von mir redest, dann ist alles okay, dann ist doch gut. Wenn du mich cool findest, finde ich dich auch cool. Der Nathanael lässt sich nicht so schnell einlullen. Und das ist dann nicht wert, ob das gut oder nicht gut ist. Es gibt Leute, die dann sagen, hey, kein Problem. Er sagt, ja, Moment mal schnell, so schnell geht das nicht. Und das ist kein Problem, weil jeder wieder sein eigenes Tempo hat. Und sagt, hey, ob ich jemanden schneller oder nicht an mich anlehne, ist jedem selber überlassen. Der Nathanael checkt ab, er lässt sich nicht so schnell sagen, hey, zu einer Emotion, zu einer Äußerung entlocken. Und das macht ihn weder schlechter noch besser. Klar ist ein ganz anderer Typ als der Philippus. Aber das dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Weil der Nathanael bleibt dran. Und man merkt so ein bisschen, der Feigenbaum, das trifft etwas mit Nathanael. Es ist, wenn man so im Boxkampf anschaut, ist so der Schlag, so der Knockout, der nachher zu Boden geht. All die Skepsis, die er noch hat, wo Jesus den Feigenbaum ins Maul nimmt, ist um den Nathanael geschehen. Was hat es mit dem Feigenbaum auf sich? Ich muss wissen, in Israel, jetzt abgesehen von reichen Leuten, haben die Leute kleine Häuser gehabt und in der Regel hat es einfach einen Raum gegeben. Und dort hat die ganze Musik gespielt. Also dort ist gekocht worden, ist geschlafen worden, gegessen worden, Aufenthaltsraum, alles beieinander. Also du merkst, jetzt nicht gerade unbedingt viel Privatsphäre. Wenn du Privatsphäre hast willst, hast du in der Regel einen Baum gehabt. Israel ist ein heisses Land, es ist immer heiss dort, abgesehen vom Winter und Kurzen. Und der ist schattig. Natürlich hat er auch noch Feigenfrüchte, das ist jetzt gerade ressourcenmässig, gibt es noch etwas, oder? Du bist feigenmässig Selbstversorger. Und es war wie ein Ort, gewesen, wo du dich zurückziehen konntest. Und einer wie der Nathanael, der die Bibel gut gekannt hat, man nimmt auch an, dass er ein Jünger von Johannes dem Täufer war, weil eben Philippus ist auch mit dem Dunstkreis von Petrus, von Andreas, dass er auch interessiert war, der wird immer wieder im Feigenbaum gebetet, habe ich ihn überzogen. Wissen wir nicht genau, aber ich bin überzeugt, einer, der so fokussiert ist, der so eine hohe Messias-Erwartung hat, der die Bibel diesen Weg liebt, der wahrscheinlich ein Jünger von Johannes war, ein Täufer, der wird am Feigenbaum betet und betet haben, den Messias zu erleben und zu hören. Und dort tut Jesus genau auf die Kerbe schlägt. Genau auf das, was sein grösster Wunsch ist, nämlich den Messias zu erleben. Betont er, geht er rein. Und mich hat es auch berührt, wenn ich an die letzte Serie denke, vom letzten Monat, Best Connection, Gottes Stimme hören. Was ist dein Feigenbaum? Wo kannst du dich wirklich zurückziehen? Wo kommt dein Körper und deine Seele zur Ruhe, dass der Geist sich kann, einfach wo du kannst im Geist kannst dran sein und kannst Gott hören, Gott kannst erleben. Der Nathanael hat seinen Feigenbaum gehabt. Vielleicht hat er nicht gerade neben dem Haus gehabt, vielleicht hat er ein paar Meter laufen, vielleicht hat er im Nachbarn rein, vielleicht ist er sonst noch ein Feigenbaum, der nahe ist, wissen wir nicht. Aber er hat einen Feigenbaum gehabt und er wird dort gebetet haben. Es ist so wichtig, dass wir immer die Begegnungen mit Gott haben, indem wir uns zurückziehen und uns auf Gott einlösen. Er überwindet seine Skepsis. Und was das beste Beispiel für mich ist, dass der Nathanael eben eine gesunde Skepsis hatte und keine ungesunde ist. Sobald er geschnallt hat, hey Moll, du meinst es recht, du meinst es gut, du bist das, was du sagst, reagiert und sagt, du bist König von Israel, du bist Sohn Gottes. Und nicht vergessen, der Nathanael ist der allererste im Neuen Testament, wenn es mir recht ist, der das ausspricht. Es ist nicht der Petrus antwortet, wo er gefragt wird. Auch ein Johannes, Jakobus, weiss ich wer, der Nathanael, der skeptische Nathanael, wo sagt, ja, Nazareth ist doch eh für nichts und Zeug und alles und so. Und Jesus kommt mit einem Kompliment. Aber er lässt sich nicht einlullen. Aber wenn er das reinbringt mit dem Feigenbaum, klickt es. Und er sagt, du bist es. Und jetzt mache ich ganze Sache. Eine gewisse Skepsis hat er. Aber es ändert nichts daran, dass er nachher radikal vorwärts geht. Und ich finde es auch noch schön, dass Jesus die Aufrichtigkeit so betont. Und das ist etwas, wo er dann nachher als Kompliment gibt. Und Aufrichtigkeit betont Jesus aus meiner Sicht auch vor allem auch, weil es etwas ist, wo so zentral ist. Wenn man gerade an die Pharisäer denkt, wo Gefahr, nicht alle natürlich, aber Gefahr war, sich besser machen, als es war, das ist etwas, was Gott gar nicht schätzt. Und nicht bei den Pharisäern, man neigt immer an die Pharisäer denken, ja, typisch und so. Wo sind wir in der Gefahr, uns besser machen, als wir sind? Oder Sachen verschwiegen. Weil Gott hat kein Problem, kein perfekter Mensch. Er weiß, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, müssen wir auch nicht sein. Aber wir sollen aufrichtig sein. Und das ist etwas, was Nathanael war. Er war aufrichtig. Und das hat Jesus gefreut und hat das betont. Genau, die Konversation geht weiter, Vers 49 und 50. Der aufrichtige Nathanael, genau, Jesus sagt ihm, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Jesus betont Gottes mehr. Und er betont dann ein Bild von einer Leiter. Und das Bild von der Leiter kommt auch wieder vom Alten Testament. Und zwar hat der Jakob geträumt gehabt, dass er eine Leiter sieht, wo Engel auf und ab gehen. Aber da ist jetzt das Bild, Jesus ist da, er ist Messias, er ist der, der vom Himmel gekommen ist auf die Erde und wieder raufgehen, also wo die Woche an Christi Himmelfahrt wieder rauf ist. Und er ist jetzt das Bild, wir brauchen nicht mehr Engel in dem Sinn oder sonstige Dinge, wir haben einfach Jesus. Er ist runtergekommen Und er geht wieder rauf. Es ist ein Messias-Bild. Und das hat er gesagt, weil der Nathanael ihn gerade als Messias gefeiert hat. Und ich bin nicht sicher, ob Jesus vielleicht sogar überrascht war, dass er so krass als Messias gefeiert worden ist von Nathanael. Und darum sagt er, ich sage euch, weil vorher ist immer zwischen Nathanael und Jesus. Und jetzt sagt er im Vers 50, ich sage euch, er macht wie eine Predigt jetzt wieder draus. Und er sagt, ich bin als Messias betitelt worden von Nathanael und ich gebe euch ein messianisches Bild eben von dieser Himmelsleiter. Und ich werde Jesus sicher imponiert haben, was Nathanael gesagt hat. Es hat Nathanael derart fasziniert, dass er ein Apostel geworden ist. Und das mehr, was Jesus gesagt hat, hat er hautnah miterlebt. Und das ist etwas, was ich nicht gewusst habe, ich selber wieder gelernt habe, darum ist es immer am coolsten zu predigen. Man lernt selber sehr viel mit. Ich habe nicht gewusst, dass der Nathanael einer der 12 Jünger war. Genau, ich möchte mal einen ersten Anhaltspunkt dafür geben. Und das ist im Johannes 21. Genau, jetzt gehen wir vom Anfang Johannes zum Schluss von Johannes. Johannes 21, Vers 1 und 2. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Der skeptische Nathanael war einer der 12 Jünger. Jetzt wirst du sagen, nein, das habe ich noch nie so gelesen. Er hat einen anderen Namen bekommen. Die allermeisten Ausleger, nicht ganz alle, aber die allermeisten mutmassen, dass der Bartholomäus, der Nathanael, eine Person war. Erstens mal, die Brüderpaar, wie es bei Andreas und der Petrus, oder auch Jakobus und Johannes, werden immer zusammen erwähnt. Immer zusammen, dann kommen die nächste Brüderpaar. Wenn der Bartholomäus erwähnt wird, kommt immer auch der Philippus. Das waren keine Brüder, aber es waren fast wie Brüder. Und Johannes 1 zeigt uns, wie nächtig sie sind. Philippus wird ein Jünger und geht allererst zum Nathanael. Dass die Bibel die Namen tauscht, also teilweise, oder zwei Namen hat für eine Person, das wissen wir allein auch schon von Petrus, wo Simon geheissen hat. Petrus hat einen Zusatz oder einen zweiten Namen oder wie auch immer gegeben. Wie gesagt, das ist nicht so 100% gesichert, aber Johannes nennt Nathanael einen Jünger, wo du Verstehung miterlebt hat. Und der Philippus und der Bartholomäus, die immer zusammen genannt werden, geht man davon aus, dass Nathanael nachher ein Jünger und ein Apostel von Jesus geworden ist. Und ich finde, das ist eine recht starke Karriere mit jemandem, der zuerst sehr skeptisch reagiert, aber im Herz immer eine extreme Messias-Erwartung und einen Wunsch gehabt, dem Boot zu begegnen. Und vielleicht aus einem gewissen Selbstschutz, nicht gerade auf jeden Zug gumpet, der dann angeboten wird. Aber wenn er merkt, was der Mann Jesus sagt, das verhebt, dann hat es Klick gemacht und er hat ganze Sachen gemacht. Bis hin, dass er, wie alle anderen 11 Jünger, alles sie und stark gelassen hat und aufgegeben hat, um Jesus nachzufolgen. Und das begeistert mich am Nathanael. Und gemäss der außerbiblischen Quellen hat er nachher in ganz Persien, also nachher auf Indien, Afghanistan, Ägypten, die ganze Ecke östlich dann von Israel rauf, hat dort als Missionar geschaffen, als Evangelist. Und ist auch, man nimmt auch in Albanien als Märtyrer gestorben. Hat ganze Sachen gemacht, bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug. Und das begeistert mich. Begeisternd wie Philippus, skeptisch wie Nathanael, wenn das zusammenkommt. Das ist cool. Und von das möchte ich zum Abschluss beten. Ich möchte auch zeitgleich das Abendmahl da noch rein. Wir haben jetzt den zweiten Teil vom Lobpreis. Haben wir Abendmahl, es wird Abendmahl verteilt. Im Gang hinein wird dann auch Gebet angeboten von mir und dann je nachdem auch von der Steffi. Wenn du irgendein Anliegen hast und etwas hast, das dir drückt, eine strenge Woche vor dir, hast sonst irgendetwas, dann beten wir sehr gerne für dich. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir zuerst einfach danken, einfach für dein Lieb, das du uns einfach am Kreuz für uns angegeben hast, wo wir feiern mit dem Brot, das wir nachher werden austeilen und essen. Ich möchte dir danken, dass du dich verbluten lassen für uns, wo wir nachher im Bild vom Traubensaft werden feiern. Ich möchte dir danken, was du gemacht hast, was du immer noch tust, auch 2000 Jahre später. Und ich danke dir, Vater, auch für die Geschichte vom Nathanael und vom Philippus. Zwei finde ich sehr verschiedene Charaktere, aber beide lieben dich, aber beide haben einen anderen Zugang einfach zu dir. Und dass das eine nicht besser ist als das andere, aber beide machen ganze Sachen. Beide sind jünger geworden. Beide sind nachher Missionare oder Evangelisten geworden, die das Evangelium weit in die Welt rausgebracht haben. Ich bitte dich, dass wir dort begeistert sein können, die Begeisterung auch verdient haben. Dass wir die Freude spürbar machen können, dass wir das rausgeben können. Normal sind wir Schweizer, oder wenn ich jetzt von mir raus schaue, auch manchmal eher noch ein bisschen skeptischer. Und das ist okay, wenn man nicht auf jeden Zugang muss draufspringen. Aber ich bitte dich, dass wir eine Offenheit am Herzen, dass ich eine Offenheit am Herzen, dass ich Sachen prüfen kann, dass ich hinter die Skepsis schaue. Dass ich nicht einfach irgendein Vorurteil sehe und denke, ja, von dort ist eh nichts Schlaues, sondern dass ich dem Zeit gebe, dass ich dem Raum gebe, dass ich versuche, hinter Kulissen zu sehen, dass ich versuche, vielleicht die andere Seite der Geschichte zu sehen, weil sehr oft sehen wir nur eine Seite vom Ganzen. Und da bitte ich dich, dass ich und jeder Einzelne da rein, dass wir versuchen, immer beide Seiten zu sehen. Und dass wir so können wirklich ein Urteil machen und sagen, hey, mal, das verhebt jetzt oder das verhebt jetzt wirklich nicht. So, dass eine gesunde Skepsis ist. So, dass wir etwas prüfen können, etwas anschauen können und können sagen, mal, das ist gut, das verhebt. Es ist vielleicht nicht gerade meine Welt, aber ich unterstütze es. Ich trage es mit. Und da bitte ich dich, dass wir einen Geist von Nathanael haben können. Wenn man vielleicht nicht alles sofort begeisternd aufnimmt, dass man es prüft, dass man es anschaut, dass man versucht, die andere Seite zu verstehen und dass man dann sagt, und jetzt gebe ich Vollgas. Wie Nathanael. Vom einen auf den anderen Moment ist er höchstwahrscheinlich ein Jünger geworden von dir, Jesus. Einfach weil er gewonnen worden ist. Danke vielmals, einfach, dass wir diesen Spirit, dass wir den auch in der Kirche haben. Und jetzt bitte ich dich auch für den zweiten Teil vom Lobpreis, dass wir auch Begegnungen mit dir haben können. Ich sehne mich bei Begegnungen mit dir und ich sehne mich dann auch, dass wir als Kirche dürfen Begegnungen mit dir haben. Durch den Lobpreis, durch das Abendmahl, durch Gespräche nachher, durch Gebetszeiten, durch den Alltag. Amen.